Ja, vielen Dank für die Gebete, auch gerade schon. Und ich möchte auch noch mal kurz beten. Herr, ich danke dir für diese wunderschöne Lobpreiszeit, Anbetungszeit in deiner Gegenwart. Und wir wollen den Blick wirklich auf dich richten. Es gibt nichts Schöneres. Dafür danken wir dir. Und ich bete, dass du mir auch hilfst, ja, von deiner Liebe in der rechten Weise zu sprechen. Herr, es ist so unbegreiflich, so groß. Wir können das in Worte nicht fassen. Und deshalb bitte ich dich um deine Hilfe und deine Führung. Amen. Psychologen sagen, das Wichtigste, was für Kinder ist, dass diese gegründet sind in Liebe. Dass sie mindestens eine Person haben, die sie liebt. Wo sie wissen, genau so wie sind sie angenommen und sind sie da. Und es gibt jemanden, der mal nach ihnen guckt, nach ihnen fragt und der sie liebt. Eine Person reicht. Aber dieses Grundgefühl der Liebe ist einfach ganz, ganz wichtig. Und in diesem Grundgefühl kann man entspannt aufwachsen, ausprobieren, Fehler machen, auch mal korrigiert werden. Alles kein Problem, wenn dieses Grundgefühl der Liebe und Annahme da ist. In Epheser 3, die Verse 17 bis 19 heißt es, da betet Paulus für die Epheser: Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennt. Er sagt Luther, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Was für ein wunderbares Gebet, was für eine wunderbare Fürbitte, die Paulus für die Gemeinde betet und ihnen auch schreibt, was er für sie betet in diesem Brief, sodass wir uns heute daran erfreuen können und da wissen können, das ist eine Art, wie Paulus Fürbitte tat für die Gemeinde. Und da können wir auch schon einen ersten Punkt nehmen. So können wir auch für Menschen beten. Wir können beten, dass Christus durch den Glauben in ihnen lebt, dass sie fest gegründet sind in seiner Liebe, auf sie gegründet sind. Gewurzelt und gegründet in der Liebe können wir nämlich das Ausmaß seiner Liebe erfassen, nach und nach, die alle Erkenntnis ja übersteigt, damit wir ganz erfüllt werden von seiner Fülle. Paulus schreibt hier aus dem Gefängnis und er leidet, ringt und kniet nieder. Das ist der Kontext, in dem wir das lesen. Und er betet hier. Und das Leitmotiv ist das, dass Paulus darum bittet, dass die Epheser nicht nur Jesus kennenlernen, nicht nur, dass sie Gott kennenlernen, dass sie von ihm was verstehen, sondern er betet hier, dass sie so richtig gegründet sind in Liebe, verwurzelt sind. Und dann nimmt er dieses Bild von einem Baum, dass von den Wurzeln ihr fest in seiner Liebe verwurzelt sein. Also und so wie ein Baum, wenn der Wind kommt, nur dann Bestand hat, wenn die Wurzeln tief sind. So ist es auch bei Kindern und so ist es auch bei wir, dass bei uns, dass wir nur verwurzelt sein können, wenn wir tief gegründet sind. Und deswegen führt er diese Verse hier noch aus und bringt darüber noch ein bisschen mehr, was diese Liebe, wie sie sich gezeigt hat, warum sie so unfassbar groß ist. Und darüber möchte ich heute ein bisschen was sagen. Er bringt auch noch das Bild vom Haus, verwurzelt und gegründet. Und ich habe gedacht, ich bringe euch mal diesen Baum, dass ihr seht und das ein bisschen noch vor Augen habt, so richtig tief drin. Wir brauchen als Christen ein Grundgefühl der Liebe Gottes. Und manche Menschen haben dieses Grundgefühl nicht. Ich weiß, ich habe mich vor nicht langer Zeit mit einer Frau unterhalten, die kommt aus Katholizismus und die sagte, sie hat so das Gefühl, was sie nicht mag, ist immer dieses, ja, das Beschwerte mit dem Kreuz, immer nur das Kreuz. Da denke ich, ja, das Kreuz ist aber die, wie soll man sagen, die Grundlage, das Wunderbare, das Zeichen seiner Liebe. Also diese Bedeutung, dass das ja das wie soll man sagen, unser ganzes Heil ist, unsere ganze Hoffnung, wo sich Gottes Liebe zeigt, die ist da nicht so rübergekommen. Wir brauchen dieses Grundgefühl, dass wir wissen, sein Kreuz ist Ausdruck seiner Liebe. Und in diesem Grundgefühl können wir zu ihm gehen und da sollte keine Beschwerung sein. Natürlich passiert es, dass uns Dinge einfallen in Gottes Gegenwart, die nicht in Ordnung sind, die können wir in Ordnung bringen. Aber dieses Grundgefühl als Menschen, die ihr Leben Gott anvertraut haben, muss sein, seine große, unendliche Liebe. Und so wie Kinder nur wachsen, wenn sie bedingungslos geliebt sind, so können wir auch als Gläubige nur wachsen, wenn wir wissen, dass wir bedingungslos geliebt sind. Und was hilft bei dieser Verwurzelung? Zeit intensiv sich nehmen mit Gott, in Christus zu sein. Gewurzelt und gegründet in der Liebe können wir das Ausmaß seiner Liebe erfassen. Wir schauen mal weiter. Es heißt hier, dass ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Und dann heißt es weiter: Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft des Glaubenden das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Die Liebe Jesu hat also viele Aspekte. Es ist hier geschrieben von einer Breite. Breite, kann ich jetzt mal sagen, gilt für alle Menschen, gilt für jeden Einzelnen, für alle. Länge könnte man vielleicht sagen, ich meine, das ist abstrakt. Wie kann man Liebe beschreiben mit Breite, Länge, Höhe und Tiefe? Aber wir können vielleicht sagen, Breite ist, dass es für alle Menschen gilt. Länge ist vielleicht, dass es durch alle Zeiten gilt. Höhe vielleicht, dass es auch in der Herrlichkeit bei Jesus einmal seine Liebe offenbar sein wird. Und Tiefe ist vielleicht auch, dass es durch den Abgrund einmal geht, der aber kein wirklicher Abgrund ist, weil Gottes Liebe auch da hineingeht. Also Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Also es ist nicht logisch zu erfassen. Und deswegen lese ich jetzt auch mal was vor, was Detlef Kühlein, der sich intensiv mit Gottes Wort auch beschäftigt, zu diesen Versen schreibt. Paulus macht deutlich, das reicht über unser Verstehen hinaus. Das kannst du mit deinem normalen Denken nicht erfassen. Gottes Liebe ist zu groß, sie ist so gewaltig. Paulus versucht, das theoretisch zu beschreiben. Es stellt es sich räumlich vor, die Liebe Gottes in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Detlef Kühlein denkt an ein Meer, an ein wunderschönes, blaues, erfrischendes Liebesmeer Gottes, in das ich hineinspringe vom 10-Meter-Turm oder von einem wunderschönen Felsen. Und dann sehe ich, während ich springe, diese Weite des Meeres, diesen Horizont, den du gar nicht bis zum Ende erfassen und sehen kannst. Du tauchst so richtig ein in diese Liebe und dann sinkst du ganz tief hinein und du bist ganz und gar umschlossen, allumfassend umschlossen von Gottes Liebe, von Gottes Liebesmeer. Du kannst gar nicht genug davon bekommen. Es ist so gewaltig, es ist so groß, dass diese Liebe für alle Menschen und für alle Ewigkeiten ausreicht. Sie ist ohne Ende, sie ist ewig. Sie war auch immer zu allen Zeiten gleich. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so lange lese, aber er hat das so schön aufgeschrieben. Es ist nicht so, dass die Liebe Gottes irgendeiner Entwicklung unterworfen wäre oder dass sie sich evolutionär hochentwickelt hat, als hätten Adam und Eva 10% der Liebe Gottes gehabt. Nein, Adam und Eva, die lebten im Paradies. Da war Gott mit seiner Liebe zu 100% da. Und der Epheserbrief klärt uns ja auf, dass Gott zu 100% mit seiner Liebe schon vor Erschaffung der Welt für uns war. Das heißt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und alle die Breite und Höhe und Tiefe und Länge lässt sich messen an der Person von Jesus Christus. Das ist die Dimension der Liebe Gottes. Wer ist das? Jesus Christus. Wir können zu ihm kommen, als er hier war, und wir können zu ihm kommen, wenn wir gesündigt haben. Denn Jesus ist der, der nicht liebt und nicht verdammt. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer bringen eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch ergriffen wurde. Und sie stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz hat uns Mose geboten, sie zu steinigen. Was sagst du? Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Jesus hätte allen Grund gehabt, aber er macht es nicht. Das ist das, wie er uns begegnet. Und die Frau hat noch nicht um Vergebung gebeten. Die hat noch nicht sich bekehrt, sondern die Frau, die war ertappt, die stand da. Und was sagt er? Ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus ist der, zu dem wir also kommen können, wenn wir gesündigt haben. Er verdammt uns nicht. Kolosser 1, Vers 20 heißt es, durch ihn hat er alles mit sich versöhnt, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und das heißt, unsere Schuld ist gesühnt. Wir sind mit Gott versöhnt. Und Jesu Liebe ist so, dass wir zu ihm kommen können, auch dann, wenn wir versagt haben. Wir brauchen keine Angst vor ihm haben. Liebe treibt Angst aus. Liebe treibt die Furcht aus. Wir brauchen keine Angst vor ihm haben, sondern er ist uns grundsätzlich zugewandt. Wir können auch zu ihm kommen, wenn wir traurig oder wenn wir einsam sind. Jesus sah die Menschen, Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus die Menschenmassen sah, viele Menschen, die da waren und gekommen waren, und er ist erfasst von großem Erbarmen oder Mitleid. Als Jesus die Menschenmassen sah, erfasste ihn großes Erbarmen mit ihnen, denn sie waren völlig am Ende, verlassen und verloren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Vielleicht fühlen wir uns manchmal so, völlig am Ende. Vielleicht fühlen wir uns manchmal verlassen und allein, sind es auch vielleicht. Wir fühlen uns vielleicht wie Schafe, die keinen Hirten haben, die niemanden haben, der sich so richtig um sie kümmert, der ihnen zeigt, wo der Weg lang geht, welchen Weg sie jetzt gehen sollen. Und Jesus sieht uns Menschen so. Wenn wir verschmachtet sind, heißt es auch in manchen Übersetzungen, Jesus sieht Menschen und er sagt, ich sehe die, die erschöpft, die verschmachtet sind, die niemanden haben. Er sieht uns, als wären wir wie so Hirte, sie sind wie Schafe. Jesus sagt, sie sind, guck mal, ich sehe euch. Du bist wie so ein Schaf, das keinen Hirten hat. Wie kommt das, dass Jesus unsere Einsamkeit sieht, dass er uns so auch mitfühlen kann, dass er uns so betrachten kann und sagen kann, guck mal hier, ich sehe sie oder ihn, der ist wie ein Schaf. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass er selbst einiges durchgemacht hat und gelitten hat. Wenn man selbst manches erlebt hat, dann kann man ganz anders sprechen mit Menschen, die Ähnliches erleben. Und es ist zwar traurig, aber es ist oft so, dass man in viele Situationen sich nur hineinversetzen kann, wenn man sie selbst mal mitgemacht hat. Jesus hat mitgelitten. Jesus ist der, der das versteht, der auch mal sowas mitgemacht hat. Und der hat auch keinen billigen Trost oder sagt dann, ach ja, das wird schon wieder, weil er sich nicht mit hineinversetzen kann. Doch, er kann sich mit hineinversetzen. Jesaja 53, Vers 3 bis 5, er war der Allerverachtetste. Er kennt es auch, verachtet zu sein. Er war der Unwerteste. Er kennt es, wenn dem Menschen kein Wert zugemessen wird, wenn die Menschenwürde noch nicht mal dem anderen oder mir zugemessen wird. Und er kennt es, voller Schmerzen zu sein und er kennt es, voller Krankheit zu sein. Denn er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er kennt das. Und deshalb kann er mit uns mitfühlen. Und er kennt auch extreme Situationen. Er kennt es nicht nur mal irgendwie, ich meine, wenn ich im Krankenhaus war, habe ich oft gedacht, ja, im Krankenhaus ist ja wunderbar. Im Krankenhaus gibt es ja Menschen, die sich um mich kümmern. Wisst ihr, die ja versuchen, dass es mir besser geht. Wie war das denn bei Jesus? Der hatte niemanden, als er am Kreuz hing, der sich darum gekümmert hat, dass es ihm besser geht. Der ihm Fieber gemessen hat und Blutdruck und geguckt hat, dass es wieder aufwärts geht. Und Matthäus 26 heißt es, er fing an zu trauern und zu zagen. Das war vorher, als er wusste, was auf ihn zukommt. Da sprach Jesus zu ihnen, zu seinen Jüngern, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und wir wissen, seine Jünger konnten noch nicht mal eine Nacht mit ihm wachen, sie sind eingeschlafen. Wie hat Jesus gelitten, körperlich? Er wurde gekreuzigt, er hat Schläge bekommen, er hat eine Dornenkrone aufgesetzt bekommen. Wie hat er seelisch gelitten? Er wurde verraten, er wurde verachtet, er wurde verlassen, alleine gelassen. Er wurde verspottet, selbst von seinen Ängsten. Wurde er verleugnet und er wurde auch geistlich verlassen in der Trennung von Gott am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So können wir davon hundertprozentig ausgehen, dass Gott mit unserer Not mitfühlen kann. Hebräer 4, Vers 15 heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit uns, sondern wir haben einen hohen Priester, sag ich mal, der mitleiden kann. Wir haben jemanden, der für uns Fürsprache hat, der weiß, was das bedeutet, schwach zu sein, verlassen zu sein, krank zu sein, einsam zu sein, wochenlang irgendwo zu liegen oder so. Alles das, was wir erleiden, kennt er. Er kann mitfühlen und er fühlt auch mit. Es ist nicht nur so, dass er das kann, sondern er tut es auch. Wir sehen zum Beispiel in Lukas 19, Vers 41, Vers 42, als er zu der Stadt kam, Jerusalem, und vom Berg runter auf sie schaute, da weinte er über sie und er sprach, wenn doch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir zum Frieden dient, aber du verstehst es nicht, es ist dir verborgen. Jesus trauert also darüber, dass er Menschen liebt, unendlich liebt und sie es nicht erkennen. Jesus sehnt sich danach, dass sie umkehren, dass sie auf seine Liebe reagieren, aber sie reagieren nicht darauf. Und das ist ein bisschen wie so eine unbeantwortete Liebe. Man kennt es vielleicht aus Teenie-Zeiten, da gibt es vielleicht den einen oder anderen und man wünscht sich so, dass der das wahrnimmt und dass diese Liebe erwidert wird. Man sehnt sich danach, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden mit seiner Liebe. Man sehnt sich danach, dass diese Liebe erwidert wird und dass sie zumindest gesehen wird. Und dann ist erstaunlich, weil Liebe ist immer die, die überzeugt. Wenn wir wahrnehmen, dass uns jemand liebt, dann erwidern wir das meist. Oder dann, also gut, sollte man natürlich aufpassen, ist ganz klar. Aber wenn wir wahrnehmen, dass jemand uns liebt, dann ist das so, dass, ja, dann können wir eigentlich doch gar nicht groß anders. Ich weiß, ich habe ein Ehepaar gesehen vor einiger Zeit, wo ich mich gefragt habe, was die Frau eigentlich an dem Mann findet. Kennt ihr das? Jetzt ein bisschen bös vielleicht. Aber ich habe so gedacht, das war auch nicht so. Also der Mann war lieb und nett und es war ein prima. Aber ich habe gedacht, die Frau war echt eine besondere Frau. Und da habe ich mich so gefragt, was die Frau eigentlich so Besonderes an diesem Mann gefunden hat. Und dann kam mir irgendwann, Der Mann wird sie einfach von Herzen lieben. Und ich weiß von dieser Frau, dass sie durch eine schwierige Phase gegangen ist und vielleicht auch einfach verletzlich war. Und dann wird er einfach da gewesen sein und sie geliebt haben. Und sie wird einfach diese große Liebe dieses Mannes genossen haben und genießen. Und das ist auch wunderbar. Und deswegen ist dieser Mann ein wunderbarer Mann. Und aber versteht ihr, was ich meine? Wie ist das mit Jesus? Sollte uns das nicht überzeugen, dass Jesus uns so sehr liebt? Und ist das nicht für ihn ein Schmerz, dass wir diese Liebe vielleicht gar nicht erwidern? Und wie, also es hat so zwei Aspekte. Den Aspekt aus Jesu Sicht, dass er leidet, dass er weint, wenn da eine Stadt ist, Menschen sind, jede Menge wie Hirten, wie Schafe, die keinen Hirten haben, oder eine ganze Stadt, die nicht erkennt, dass er da ist, der ihnen eigentlich Frieden, Liebe, Zuversicht geben möchte, und sie erkennen ihn nicht, sondern im Gegenteil, sie kreuzigen ihn noch. Und er erlebt das, dass seine Liebe nicht erwidert wird. Und wie schön ist das, wenn diese Liebe erwidert wird. Und wenn man aber doch einen Menschen kennenlernt oder wenn wir doch Jesus kennenlernen in seiner Liebe, dann müssten wir nicht eigentlich diese Liebe erwidern? Können wir da gleichgültig vorbeigehen, wenn wir sehen, dass er uns so unendlich liebt? Wir können zu ihm kommen, egal was ist und egal, wie es uns geht. Und jetzt möchte ich was ganz Wunderbares vorlesen aus Römer 8. Und zwar ab den Versen 35 schon. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr? Oder Schwert? In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wollen wir mal diesen Vers ab, denn ich bin überzeugt, wollen wir den mal zusammen laut sagen? Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jesus ist der, der immer, immer bei uns ist, der uns mit seiner Liebe umgibt. Egal wie unsere Umstände sind, egal wie wir uns gerade fühlen, egal ob wir ungerecht behandelt werden, ob wir verachtet werden oder ob wir gerade gelobt und bewundert werden, wobei das so vergänglich ist, denn der Wind kann sich schnell drehen, oder ob wir im Krankenhaus gerade alleine liegen und wenn auch dann, wenn kein Arzt uns helfen kann. Er, Jesus allein, ist die Quelle unserer Kraft, unserer Geborgenheit. Und sogar wenn wir wie freiwillig sind, dass andere über uns herziehen. Wobei ich will mal sagen, wer kennt das denn von uns? Wer kennt das, Verfolgung, dass wir wie freiwillig sind? Ich meine, das kennen wir doch gar nicht. Wir haben doch irgendwie immer Menschen um uns rum, die es irgendwie gut mit uns meinen, dank unseres Sozialsystems schon allein. Wir kennen es in Deutschland nicht, dass wir wie freiwillig sind, dass alle uns nur schaden möchten, wie Paulus das hier beschreibt. Er kennt das, er war verachtet, er war im Krankenhaus, er wurde wegen seines Glaubens verfolgt. Und trotzdem sagt er das, trotzdem sagt er, ich bin überzeugt, dass mich nichts, dass uns nichts trennen kann von Jesu Liebe. In seiner unendlichen Liebe können wir geborgen sein. Er ist grundsätzlich für uns. Nehmt euch auch Römer 8, lest nochmal die Verse davor, nehmt euch das mal auch mit nach Hause, lest euch das mal durch. Am besten jeden Abend vorm Schlafen gehen. Römer 8 jetzt. Amen. Er ist für uns. Und auch wenn wir alleine einmal den letzten Weg gehen werden und wenn wir sterben werden, was jedem uns irgendwann einmal passieren wird. Spätestens dann kennen wir das aber, dass wir tatsächlich alleine sind. Denn diesen Weg kann niemand mit uns gehen. Den Weg durch den Tunnel hindurch in die Ewigkeit zu Jesus. Und auch da wird Jesus bei uns sein. Keine Angst oder Gefahr kann uns trennen von der Liebe Gottes. Sie begleitet uns in das ewige Leben bei ihm. Das ist unser Trost, das ist unsere Hoffnung und das ist einmalig. Und ich weiß nicht, wie Menschen leben können, die diese Hoffnung und diese Liebe nicht haben. Kann sein, dass das ein Leben lang gut geht, wenn man diese Grenzerfahrungen, sag ich mal, nicht kennt. Aber spätestens im Angesicht des Todes brauchen wir doch eine Liebe, die uns kein Mensch geben kann und die uns damit hinein begleiten kann. Ich hatte mehrere Situationen erlebt, wo es mir gesundheitlich nicht gut ging, wo es auch nicht klar war, wie es genau weitergeht. Und ich möchte euch eine Situation schildern. Und zwar hatte ich Darmprobleme und hatte dann eine Entzündung, habe Antibiotika bekommen und es wurde nicht besser. Und dann kam ich ins Krankenhaus. Und ich weiß noch, wie ich in dieses Krankenhaus kam und dann auf der Notaufnahme da saß. Und dann haben die Untersuchung gemacht und dann kam die Diagnose, es ist ein Darmdurchbruch. So, und dann saß ich da und habe gegoogelt, Darmdurchbruch. Und dann habe ich gesehen, Überlebenschance 50%. Schlecht. Man sollte nie googeln. Weil das war eine Stunde oder so, saß ich da mit diesem Wissen. Okay, 50%, wenn die operieren, ist gefährlich, weil dann die Bakterien sich ausbreiten können. Und ich saß da so, und was ich aber jetzt sagen möchte ist, ihr seht ja, ich bin gesund, es geht mir gut. Ich war zu dem Zeitpunkt allein. Alexander war mit Victoria beschäftigt, hat sich um die Kinder gekümmert. Unsere Jüngste war gerade 5 Jahre alt. Und ich muss sagen, in dem Moment war das eigentlich meine einzige Sorge. Ich habe gedacht, okay, du hast eine Tochter, die ist 5 Jahre alt. Die ist 5 Jahre alt, die braucht dich. Und ich dachte und ich betete, Herr, du musst dich einfach dann um meine Kinder kümmern. Du musst dich auch um meinen Mann kümmern. Du musst ihm dann Kraft geben, du musst eine Lösung geben. Und dass er auch die Kraft hat, sich um die Kinder zu kümmern und so weiter. Und ansonsten wusste ich, ich bin in Gottes Liebe geborgen. Und wenn ich jetzt gehen werde, gut, dann gehe ich. Wenn Jesus noch einen Auftrag für mich hat, dann bleibe ich. Wisst ihr, diese Grundgeborgenheit, dieses Grundwissen, Jesus ist bei mir, ich bin nicht allein. Und egal wie es ist gut. Wenn ich bei Jesus bin, ist wunderbar gut, schlimm für meine Familie, aber für mich doch nicht. Für mich doch nicht. Für meine Familie ist ein Riesenproblem. Und da ist mein Gebet und mein Wunsch gewesen, aber auch da wissen wir, dass Gott auch da wunderbare Lösungen geben kann, dass es nicht von einem einzigen Mensch abhängt, auch noch nicht mal von der Mutter. Wenn es dein Wille ist, dass ich abberufen werde, bin ich bereit zu gehen. Ich weiß, bei dir die Fülle, das Leben, die Liebe ist. Dass mir persönlich eigentlich nichts Besseres passieren kann. Aber wenn ich noch einen Auftrag habe hier auf der Erde, dann möchte ich den nachkommen. Und mir wurde dann sehr bewusst, mein Hauptauftrag ist jetzt erstmal meine liebe Familie. Und das ist ja immer so im Angesicht, also auch wenn man, das war ja nur ein kurzer Moment. Das war ein Moment von einer halben Stunde, Stunde, dann kam ein Arztgespräch und dann haben die Ärzte mir schon Mut gemacht und haben gesagt, der Darmdurchbruch befindet sich direkt an der Bauchdecke. Das heißt, es ist eine sogenannte gedeckte Perforation. Das heißt, die brauchten gar nicht operieren, die haben mich mit Antibiotika behandelt, eine Woche lang und alles wurde wieder gut. Das ist von alleine zusammengewachsen, was vielleicht auch ein Wunder war, Gottes Segen und Gottes Hilfe in jedem Fall. Aber ich möchte eigentlich davon sprechen und sagen, in der Gewissheit der Liebe Jesu kann uns doch nichts Schlimmes passieren. Was will uns trennen von der Liebe Gottes? Was will uns trennen? Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So, und dann geht der Vers, der Ursprungsvers, der ja eigentlich mein Vers war, den ich auslegen wollte, nämlich, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, betet Paulus, mit allen Heiligen völlig zu erkennen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle des Lebens mit Gott. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Je mehr wir von dieser Liebe, in dieser Liebe Gottes, in dieser Liebe Jesu gegründet sind und verstehen immer mehr, was, wie groß und wie umfangreich und wie wunderbar sie ist, so umso stärker werden wir Anteil bekommen an der Fülle. Also je mehr wir von dieser Liebe Gottes verstehen, desto erfüllter wird unser Leben, desto reicher wird unser Leben, desto glücklicher wird unser Leben. Und was es heißt, in Fülle zu leben, hört euch die Predigt von letzter Woche nochmal an. Da haben wir ja ein bisschen was davon gehört. Was es heißt, in Fülle mit Jesus zu leben. Wenn uns Fülle, wenn wir erfüllt sind mit Gott, wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, dann wissen wir zutiefst, wir sind geliebt, wir sind gegründet, fest gegründet, auch wenn Stürme kommen, beunruhigen die uns nicht, denn wir sind zutiefst gegründet und erfüllt mit dieser Fülle des Lebens. Und diese Fülle, dieses Grundgefühl der Annahme des Geliebtseins, das wirkt sich aus auf unser ganzes Leben. Das wirkt sich aus auf unsere Standfestigkeit, nicht nur, sondern das wirkt sich auch aus auf das, wie wir mit allem umgehen, was an uns so herangetragen wird. Das wirkt sich aus auf den Stress, den wir auf der Arbeit erleben. Das wirkt sich aus auf unseren Umgang mit unseren Kindern. Das wirkt sich aus auf unseren Umgang mit Kollegen, mit Eltern, mit Ehepartner. Wenn wir verwurzelt sind in seiner Liebe, dann sind wir erfüllt mit der Fülle Jesu und die wird aus uns ausstrahlen. Das wird passieren. Das ist was tatsächlich, also was Sicheres, was passiert. Jetzt nochmal ganz praktisch. Paulus betet das hier so. Ich bitte ihn, dass ihr mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden übrigens, dass ihr alle, dass ihr gemeinsam, dass ihr euch darüber austauscht, dass ihr vielleicht euch gegenseitig erzählt, wie habe ich gerade die Liebe Gottes erlebt, was war letzte Woche in der Cafeteria, einfach mal erzählen, da habe ich einfach gespürt, dass Jesus da ist. Das spielt hier alles mit rein. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft das Ausmaß, wie Jesus auch jedem Einzelnen individuell begegnet, dem einen begegnet er so, dem anderen begegnet er so, immer umfassender. So, und jetzt muss ich gerade überlegen, was mein Gedanke eigentlich war. Wenn wir diese Liebe Jesu erfassen, dann können wir diese auch weitergeben. Ja, vielleicht ist es das jetzt auch. Genau, mein Gedanken, vielleicht kommt er nochmal, ansonsten ist es gut. Ich habe ihn zumindest hier nicht notiert. Gewurzelt und gegründet in der Liebe können wir das Ausmaß seiner Liebe erfassen, damit wir erfüllt werden mit seiner Liebe und mit seiner Fülle. Ich darf verwurzelt sein in der Liebe Jesu, nicht in Angst. Ich darf so richtig eintauchen, wie der Detlef Kühlein das geschrieben hatte. Und ich darf auch mich erfüllen lassen von seiner Liebe, von der Fülle. Ich weiß, ich bin getragen, ich weiß, ich bin versorgt, ich weiß, ich bin aber auch gesandt, diese Liebe weiterzugeben. Ich möchte schließen mit der Geschichte, wie ein Lied entstanden ist, was diese Liebe Gottes unglaublich preist. Und zwar hat Gerhard Terstegen, der ist 1697 geboren, als achtes Kind einer Kaufmannsfamilie. Er hat seinen Vater verloren, als er 6 Jahre alt war. Und er war sehr begabt. Er lernte Französisch, Lateinisch, Griechisch, Hebräisch und konnte aber dann nicht weitergehen zur Universität, weil die Mutter nicht die finanziellen Mittel hatte, ihn dorthin zu bringen. Und deswegen sollte er Kaufmann werden, wie das sein Vater gewesen war. Und das lag ihm allerdings überhaupt nicht. Er hat sich da versucht und er war aber eher so ein ja, so ein introvertierterer Mensch und er lebte auch dann sehr zurückgezogen und arbeitete dann aber als Leinenweber. Das heißt, das war eine Arbeit, wo er viel dabei auch nachdenken konnte. Und so hat er dann sein Leben geführt und hat es dem Gebet gewidmet und hat auch andere Menschen im Glauben begleitet. Dadurch, dass er so verletzlich auch war, weil er sich oft auch alleine fühlte, da war er, ja, wie soll ich sagen, da war er oft sehr auf sich allein gestellt und suchte dann sehr intensiv die Nähe Jesu. Und so war sein Lebensstil so geprägt von, ja, alleine arbeiten, viel Einsamkeit auch und Stille und seinen Halt und seinen Rückhalt bei Jesus suchen. Und in diesem, was er da erlebt hat, hat er einzelne Menschen einfach begleitet. Und er war sehr häufig krank und er lag manchmal wochenlang bis zu 12 Wochen im Bett, ohne dass jemand nach ihm schaute, heißt es. Und dann am Abend vom Gründonnerstag 1724 hat er als 26-Jähriger mit einem, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber es war so und deswegen sage ich es jetzt mal, das habe ich aus dem Buch von Beate und Winfried Schäffbuch, Lebensbilder bekannter Liederdichter, die haben das geschrieben, also der hat Folgendes gemacht. Der hat mit seinem eigenen Blut eine Erklärung geschrieben, und zwar, aber die Erklärung ist interessant. Meinem Jesus, ich verschreibe mich dir, meinem einzigen Heiland und Bräutigam, Jesus Christus, zu deinem völligen und ewigen Eigentum. Und dann schrieb er davon, dass Jesus durch seinen Todeskampf, Ringen und Blutschwitzen im Garten Gethsemane ihn erkauft hat zu seinem Eigentum und ihm das liebevolle Herz des Vaters geöffnet hat, dass er das sehen konnte. Und dann, von diesem Abend an, sei dir mein Herz und meine ganze Liebe auf ewig zum schuldigen Dank ergeben. Also das merkt man jetzt, ist so ein bisschen altdeutsch. Aber was ich interessant finde, ist, was war seine Antwort auf diese Liebe, die er von Jesus so empfangen hat, ihm sein Leben hinzugeben, ihm zu weihen und ihn anzubeten. Und er hat das Lied geschrieben, ich bete an die Macht der Liebe, was wir jetzt hören. Und ich denke, dass wir da mal 2, 3 Strophen zuhören und das einfach mal auf uns wirken lassen und danach Antwort geben.